So, ihr Lieben, ja, heute am Karfreitag, den Christenheit, ja, diesen wichtigen Tag begeht. Ich habe es vorhin gesagt und ich möchte nochmal den Herrn danken dafür. Genau 1978 am Karfreitag hat Jesus mir ein neues Leben geschenkt. In Mittelfranken in einer Zionshalle. Das war evangelische Landeskirche, aber da wurde ich wirklich von Neuem wiedergeboren und ich war nie mehr dasselbe Mensch. Das war ein Neuanfang. Ihr seht, wie wichtig das ist, was der Herr getan hat, also die Ketten zerrissen hat, die Ketten der Sünde, die Ketten der Finsternis zerrissen. Das gilt für heute noch, will er heute noch tun. Und Gott segne überall die Pastoren und die Pfarrer und die alle, die ein klares Evangelium verkündigen, ihr Lieben. Aber wir werden heute nicht über diese Thematik widersprechen. Der hat mir was anderes aufs Herz gelegt. Und ich möchte auf eine Botschaft eingehen vom 27.11.11. Und da kommen wir jetzt zu einem wichtigen Aspekt. Solange ich jetzt Gott diene, die über 30 Jahre, seit eben 1978, 30 Jahre, 31 im Vollzeitdienst, ich habe immer Weisungen bekommen von Gott und viele konnten die nicht nachvollziehen, auch Pastoren und Leiter, und haben gesagt, du gehst irre, du gehst falsch. Aber ich wurde richtig geführt die ganzen Jahre bis auf den heutigen Tag. Und wenn Gott eine Weisung gibt und prophetische Rede, das weißt du, enthält immer eine Weisung auch. Vielfach haben wir in Gemeindversammlung, ihr lieben Kindlein, so spricht der Herr, und ist irgendetwas. Aber ich habe oft eine Weisung, meistens eine Weisung, er gibt Weisungen. Und ich möchte aufgrund einer Weisung, die Gott uns hier gegeben hat, die ich veröffentlicht habe, in einer Prophetie vom Vision vom 27.11.11 eingehen. Das ist die Geschichte mit den Riesen, wie Gott am Schluss den Riesen erweckt aus den Nationen. Und das Schlusswort, und vorher hatte ich gepredigt, auch beim letzten Mal, auch über das, was Gott tun will. Und jetzt kommen wir dazu. Ich möchte kurz diese Vision noch einmal auf das zurückgehen, weil sie eine Weisung ist für den Dienst, den der Herr möchte, dass seine Gemeinde, dass alle Kinder Gottes ihn tun, ihn erkennen. Und ich erzähle noch einmal da, was ich sah. Nun sah ich, wie dem Riesen eine große goldene Schale gegeben wurde. Und er sprach zu mir, diese Schale ist die Opferschale für eure Gebete. Bringt die Menschen in euren Gebeten und Fürbitten darin vor meinen Thron. Und durch den Weihrauch, den ich dazu gebe, werde ich euch eure Gebete und Fürbitten erhören. Ich habe darüber eine Broschüre geschrieben vor etlichen Jahren. Und die liegt da vorne am Büchertisch mit diesen Gebetsschalen. Und interessant ist, ich habe festgestellt, dass viele, viele Kinder Gottes, die von mir diese Broschüre, also andere Sachen bestellt haben, sie wollen am liebsten Offenbarungen. Offenbarungen, Offenbarungen. Aber die Broschüre über Fürbitte und Gebet, das ist der Grundstein meines Dienstes, ihr Lieben. Der Grundstein war nicht Evangelisation. Der Grundstein ist Gebet. Und was hat Gebet überhaupt für eine... Das ist die Beziehung zwischen Gott und seinen Kindern. Wenn da nicht unsere Beziehung gefestigt ist und nicht immer wieder darauf zurückgeht, darum zog sich ja Jesus immer wieder zurück auf den Berg. Er wollte Gemeinschaft mit seinem Vater haben und Gott will Gemeinschaft mit dir und mit mir haben. Mein Dienst wäre das nicht heute, was er ist, wenn ich nicht jahrelang im Gebet gewesen wäre. Seht ihr, da wäre ich wirklich feurig. Und ich lasse das jetzt liegen. Und ich lese hier Offenbarung 5,8. Und wir wollen jetzt mal dazu gehen. Ich werde heute darüber reden, über dieses Thema. Offenbarung 5,8 sagt, und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und jeder hatte eine Harfe. Also das ist das Bild, was Johannan, respektive Johannes, oben sieht, was Gott ihm offenbart, was im Himmel geschieht. Ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Wie oft lesen wir diese Dinge und wir lesen daran vorbei, wir überlesen es und es spricht uns gar nicht an. Also ich kann aus Erfahrung sagen, die ich mache mit, ich kriege ja sehr viele Bestellungen, Schriftbestellungen, es wird so alles Mögliche bestellt, aber die allerwenigsten Kinder Gottes bestellen bei mir die Broschüre über Fürbitte und den Gebetsschalen. Wisst ihr, wer die bestellen? Die alten Gebetsschwestern, die immer beten. Die haben das erkannt. Die sagen, Bruder, das brauchen wir. Das ist wirklich so und wir erleben das. Aber viele anderen Christen, die sagen, du, das und das. Aber es sind auch schon Kinder Gottes, die schon lange Kinder Gottes sind. Und sie begreifen nicht, was Gott uns hier offenbart. Ich glaube, dass die Bibel Geheimnisse enthält. Die stehen drin, aber wir erkennen sie nicht. Wir lesen darüber und sagen, ach, habe ich alles schon so oft mal gelesen und es wird nicht lebendig. Und wisst ihr, ich möchte hier etwas jetzt einflechten. Gestern kam einer meiner Söhne zu mir und sagte, du stell dir vor, Papa, meine Freundin hatte in der Nacht, die wird oft von Dämonen attackiert, die geht jetzt auch mit den Herrn, die hat sich ja bekehrt. Und Gott gibt ihr gewaltige Träume. Und jetzt hatte sie in der Nacht dreimal einen und denselben Traum. Einen gewaltigen Traum. Sie war entrückt ins Universum, sah das riesige Universum und plötzlich sieht sie eine riesige weiße Gestalt, die fast die Hälfte ausfüllt. Und diese Gestalt hat seine Füße auf einem Planeten. Dreimal hat sie dieselbe Vision. Sagt, es war so lebendig gewesen. Und dann hatte sie so einen Frieden. Dreimal hat sie der Herr geweckt, dreimal hatte sie diese Vision. Dann ruft sie meinen Sohn an und sagt, du Gabriel, kannst du mir nicht sagen, was das bedeutet? Das ist doch Gott, was ich gesehen habe. Na, hat er gesagt, er muss sich ihm auch mehr Zeit nehmen für die Bibel. Dann hat er gesagt, ja, das kann auch eine andere Offenbarung sein, du musst vorsichtig sein. Da kommt er dann zu mir hoch und sagt, du, ich erzähle dir das so und so. Und meine Freundin hat eine Vision dreimal nachts gehabt, riesig groß, eine Lichtgestalt, es soll Gott gewesen sein im Universum, ein riesen Person, so riesig, das hat, weiß wie, das Universum ausgefüllt und seine Füße standen auf einem Planeten. Dann habe ich sie angeschaut, sage ich, dann lese doch mal, was in Jesaja 60, aber 61 oder wo drin steht. Dreimal steht es drin, in Matthäus in der Apostelgeschichte. Der die Erde macht zum Schemel seiner Füße. Der die Erde macht zum Schemel seiner Füße. Gott hat sich hier offenbart. Und wisst ihr, ich bete für diese junge Frau. Ich bete für ihre Eltern. Gott hat mir eine neue Salbung des Gebets gegeben und ich habe gesagt, Herr, ich will jeden Tag eine lange Zeit vor dir stehen im Gebet mit meiner Familie und ich werde kämpfen wie früher. Als ich vor Jahren im Wallis war, wo Gott mich oft gebraucht hat für Offenbarungen, Visionen, erinnert mich seitdem Gott immer wieder neu. Und damals hatte ich eine, unter anderem eine Vision und ich sah, ich weiß, die anderen, die werden es nicht glauben, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Mir ist der Erzengel Gabriel so oft begegnet. Und das sah ich ihn 80 bis 100 Meter weit in der Entfernung und er kämpfte. Er kämpfte mit dem Schwert und er kämpfte gegen die Macht der Finsternis. Und er sieht mich, nimmt ein Schwert und wirft es mir hin und sagt, kämpfe. Und wisst ihr, wie ich reagiert habe? Total überrascht. Und ich habe noch mich entschuldigt, ich habe gesagt, aber Herr, ich bin doch jetzt in die Ernte eingetreten. Ich bin doch jetzt evangelistisch tätig, ich habe so viele Menschen zu dir führen dürfen. Ich muss nicht mehr so kämpfen. Und er hat mich eines anderen belehrt, er hat gesagt, kämpfe. Und ich dachte, Gott hat mich ja jetzt als Evangelist, ich brauche nicht mehr so kämpfen wie früher. Ihr Lieben, es war ein Irrtum. Und ich nahm das Schwert, ich nahm es irgendwie widerwillig. Tut mir leid, dass ich das sage, aber ich muss offen sein vor Gott. Ich dachte, warum soll ich mich jetzt wieder abmühen und kämpfen? Wenn ich auf die Straße gehe, entscheiden sich Leute und geschehen Zeichen und Wunder. Aber weißt du, Hochmut führt zum Fall. Wir sollen nie aufhören zum Kämpfen, denn wir haben noch nicht überwunden bis aufs Blut. Ihr Lieben, wir kommen jetzt in eine Endphase hinein, wo Gott sagt, jetzt müsst ihr vor mir stehen. Und da spielen diese Gebetsschalen eine große, entscheidende Rolle. Und wir werden heute zurückgehen zu dem, was Gott im alten Bund den Juden als sein erwähltes Volk offenbart hat über die Geheimnisse, die Abbildungen eigentlich von dem Original, weil all das, was er den Juden gesagt hat, das Original ist im Himmel. Und jetzt müssen wir auch mit einem Irrtum aufräumen, nämlich mit dem Irrtum, dass all das, was Gott den Juden die Ordnungen gegeben hat, sei es die Altäre, Alt, das Bau Stiftshütte, dass das Original im Himmel steht. Es ist keine jüdische Angelegenheit. Es ist eine Angelegenheit von Gott, wie er will, dass Menschen sich ihm nahen. Nur hat er es den Juden, hat er es dem Mose geoffenbart. Und wir denken, das gehört zur jüdischen Tradition. Die jüdische Tradition später, da kamen noch menschliche Ordnungen dazu. So wie wir heute menschliche Ordnungen, Gottesdienstordnungen haben bis in unseren Großkirchen hinein. Und wenn wir heute über dieses Rauchopfer, den Rauchopferaltar reden, das hat nämlich damit zu tun, dann geht doch hinein in eure früheren Kirchen, wo ihr wart, in der katholischen Kirche, geht hinein in die orthodoxe Kirche, ja geht sogar hinein in die buddhistische, in allen anderen Kirchen, heidnischen Kirchen, werden bis auf den heutigen Tag Rauchopfer dargebracht. Weihrauchstäbchen im Buddhismus, bei den Hindus. Es wird überall, und ich erinnere mich, da ich ja Katholik war, mein Bruder war Ministrant, da geht es hinein und dann kommt der Pfarrer mit seinen Talar, mit Gold und Silber, und dann kommen die Ministranten mit den großen Weihrauchgefäßen und sie räuchern. Aber das Original ist hier drin und wir denken, okay, das kannst du alles äußerlich nachmachen. Aber hier geht es um eine lebendige Beziehung. Und ich möchte heute im Auftrag vom Herrn darüber sprechen mit euch. Und das ist sehr wichtig, damit wir den Sinn verstehen. Wir müssen immer in die Tiefe gehen und den Sinn entstehen. Also lesen wir nochmal Offenbarung 8, 3, 4. Hier kommen wir jetzt in die Vision des Johannes hinein, die er sah, die Gott ihm geoffenbart hat. Er hat ihm die Augen geöffnet, wie es im Himmel ausschaut. Also da kommen wir jetzt zu diesem Räucheraltar. Und das gilt für heute, ihr Lieben, das gilt für heute. Und ein anderer Engel kam, trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel, nicht wenig, viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen. Da bist du und ich und jeder, der mit dem Blut Jesu erkauft hat, ist integriert, ist damit angesprochen, weil wir sind geheiligt durch das einmalige Opfer Jesu auf Golgatha, was er vollbracht hat. Der Vorhang ist zerrissen. Das ist die größte Gnadengabe, die uns widerfahren ist. Wir werden dann in der Bibel hineinkommen, auch im neuen Bund. Denn die Priester mussten ja immer wieder hineintreten und auch Rauchopfer bringen. Aber jetzt gehen wir direkt hinein zum Thron Gottes und bringen da diese Gebete hin. Und die Engel, und das ist sehr wichtig, wir werden das auch heute lernen, ist nicht einfach Geplapper. Es hat auch eben, wenn du Gebetserhörung willst, dann musst du deine Zunge hüten. Wir müssen unsere Zunge hüten, dass nicht Fluchen und Segen aus einem Mund kommen. Das geht nicht. Das ist sehr wichtig, weil Gott will unsere Gebete hören und wir müssen endlich zu den Prinzipien Gottes gehen. Und da heißt es, und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels hinauf vor Gott. Denkt mal zurück am Anfang, als Gott Adam und Eva schuf, als Kain und Abel da waren. Was steht da drin? Da machten beide ein Rauchopfer. Und das eine von Abel, er war Hirte, er opferte ein Lamm. Und dann heißt es, und Gott roch den lieblichen Geruch. Das war ein Bild später auf das Opferlamm, auf Jeschua. Während Kain brachte von den Früchten seines Feldes, von allen Kraut und es stank, und Gott sah es nicht an. Und Gott sagte damals am 27.11. letzten Jahres, zu dem Punkt, und ich glaube es, weil ich gelernt habe, zu unterscheiden, was ist Gottes Stimme, was kommt von mir. Und ich halte mich daran. Darum weiß ich, dass Gott segnet. Und ich erlebe es diese Tage ganz besonders, wo ich so angefochten war. Und ich fing an zu kämpfen. Ich fing an zu kämpfen. Und ich kam unter so eine starke Kraft. Ich hatte eine geistliche Mutter, von der ich euch schon erzählt habe. Die sagte nicht Salbung, aber die sagte, die Kraft ist da. Die Kraft ist da, wenn ich bete. Und sie sprach Hochdeutsch. Sie ging mit 93 Jahren in die Ewigkeit. Sie war 5-mal im Himmel gewesen. Und wirklich die Kraft kommt, wenn wir uns Gott nahen im Gebet. Wenn wir wirklich heilige Hände aufheben und ohne Zorn und ohne Zweifel. Und sagen, so, ich lasse mich jetzt doch nichts stören. Herr, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und ich habe mich erinnert und sagt, Herr, du hast mir damals eine Salbung gegeben. So fürbitte jahrelang konnte ich beten. Und das ist ungelogen, jeden Tag 7-8 Stunden. Und ich dachte dann, das können alle anderen auch. Ich war damals sehr naiv. Aber ich habe dann viele Jahre später gemerkt, dass es die Salbung war, die auf mir lag. Und ich habe gebetet, Herr, gib mir wieder diese Kraft, auch wenn ich jetzt 70 bin und ich kann nicht mehr 7-8 Stunden beten. Aber heute, damals habe ich mehr gekämpft als Lobpreis gemacht, aber es gehört Lobpreis dazu. Heute habe ich etwas gelernt in den ganzen Jahren, Lobpreis hineinzunehmen. Und all die Bibelstellen, was Gott sagt dafür, dann wird es nicht so mühselig, es wird dann nicht so langatmig, es macht Freude, eine Stunde vor dem Herrn im Gebet zu stehen. Gott weiß ja, was ich alles zu tun habe, aber das soll mir heilig sein. Und Gott will das erwecken bei jedem von uns. Damals, ich weiß es noch gut, 1984, als Gott mir den Gebetsplan gab, den betet die Mauern der Jerichos hinweg von Deutschland, den Jeschua-Gebetsplan, gab ich eine Schrift heraus über eine Stunde. Das war vor allen Dingen an die Frauen und Brüder von den Pfingstgemeinden, die schon länger dabei waren. Und Gott erweckte darunter Beter und so beteten wir für die Städte in Deutschland, Schweiz und Österreich. Und die wurden aufgehängt und da war auch eine liebe Schwester aus Thun dabei, die ihn gebetet hat und viele anders. Die habe ich für 7.000 Mark Plakate drucken lassen, riesige Kartonplakate mit Scheiben der Städte, auch für die Schweiz. Und da wurde gebetet. Und die hielten sich da dran, die meisten waren ungefähr so 30, 40 Leute. Und jetzt, sagt der Herr, und jetzt merken wir, ich habe dann gemerkt, Gott hat mich zu diesem Dienst erweckt. Und jetzt sagt er hier, hierzu erwecke ich die Beter und meine Zeugen unter euch. Und ich erwecke meinen Geist in euch, sodass ihr es tun könnt. Sehen wir den Unterschied? Wenn wir das jetzt hören, da haben wir doch ein Okay. Weil wir wissen von uns aus, wir können das nicht. Das schafft keiner. Aber viele von uns sind doch jetzt schon älter. Du bist in Pension, in Rente. Du bist da. Aber wenn wir sagen, Herr, ich möchte diese Salbung, ich möchte dieses Feuer auf den Gebetsaltären, dass es brennt. Und durch diesen Dienst bekam ich eine evangelistische Salbung. Zuerst Gebet, jahrelang, da lehrte mich Gott, die Menschen mit seinen Augen zu sehen, dass ich weinte, wenn er mir Visionen gab über die Verlorenen. Und so betete ich für so viele Nationen. Das war der Grund. Erst später, als ich auf die Straße ging und ich traf dann Menschen aus Ländern, aus China, aus allen Ländern der Erde, von den Indianern, Sioux-Indianern, wo ich die Karl-May-Bücher las, und Leute von allen Ländern, Eskimos, von den Fidschi-Inseln, und sie bekehrten sich, weil ich für sie gebetet hatte. Ich erinnere mich noch heute, als ich einen Professor, einen aus Heilongjiang, Heilongjiang ist eine Stadt ganz im Norden, Nordosten, eine ganz große Industriestadt in China. Und ich betete für diese Stadt. Und dann traf ich in Zürich, ich sage das, wie Gott führt, traf ich einen Professor, einen ganz intelligenten Mann. Und ich sagte ihm, dass ich so lange gebetet habe für die Stadt, er konnte es gar nicht glauben, dass Gott sowas macht. Sei selbstverständlich. Und jetzt gibt es überall Gemeinden. Und dann bekommst du die Liebe für die Menschen. Erst das Gebet, erst die Kommunikation mit Gott. Und die immer wieder. Manchmal denken wir, okay, ich hack es ab, die Zeit ist vorbei. Aber davon spricht Gott nicht. Jesus ging immer wieder auf den Berg. Er heilte die Kranken, Gebundenen wurden befreit. Aber er ging immer wieder auf den Berg. Und manchmal hacken wir das ab und sagen, okay, ich brauche es nicht mehr. Das ist total falsch. Der Herr sagt, ihr irrt, weil er die Schrift nicht kennt. Und es geht so viel verloren. Ich habe gemerkt, wie ich wieder in eine neue Kraft reinkam. weil die Bedrängnis da ist. Du wirst von überall angegriffen, aus der Familie, von da und da, überall. Der Teufel will dich entmutigen, egal was du erlebt hast. Aber wir müssen zur Quelle zurück. Wir müssen dorthin, wo die Gebetsschalen sind. Wir müssen unsere Gebete darbringen, alle diese Leute. Und darum habe ich auch damals so eine Karte gemacht mit den Gebetsschalen und sagt: Macht euch so eine Schale, legt alle die Namen der Leute drauf, für die ihr betet, und bringt sie vor den Thron Gottes dar. Ich habe heute noch tausende solche Schriften daheim. Ich habe 10.000 drucken lassen. Von vielen anderen musste ich so viel nachdrucken lassen. Aber die Leute, die am wenigsten das wollen, es gibt keine Beter. Leonard Ravenhill, einer der bekanntesten Erweckungsprediger der 50er Jahre in Amerika, er schrieb schon damals Bücher und er hat nicht angeklagt, aber hat ganz klar festgestellt, überall in den freien Gemeinden in ganz Amerika fehlt, ist der Ofen des Gebets kalt. Der Keller, wo wir runter mussten, ist keine Wärme da. Es fehlt das Feuer auf den Gebetsaltären. Und er hatte so recht, er ist längst in der Ewigkeit. Er hatte so recht. Ich weiß noch, wie ich in der Schweiz war und war in einer Missionsgemeinde mit Altenheim und habe das besucht in 86 oder 87. In der Ost, also in der Weltschweiz war das gewesen. Ich möchte das jetzt nicht sagen, wo es war. Ich möchte die Leute nicht bloßstellen. Die hatten einen Gebetssaal, französisch Salle de la Prière, Gebetssaal. Und wie ich da reinkam, da hatte dann der Älteste gesagt, hier wird immer gebetet. Und du hast die Gegenwart Gottes gespürt. Du hast sie gespürt. Das hat mich geschauert, wie ich reinkam. Als ich ein Dreivierteljahr später reinkam, habe ich gar nichts mehr gespürt. Ich sage, Bruder, was ist da los? Sagt er, es will keiner mehr beten. Ist der Niedergang programmiert. Wo das Gebet fehlt, kommt der Niedergang. Das ist ein Fakt. Da kommt die Lauheit, da ist die erste Liebe erloschen. Und Gott will, dass wir es tun. Er sagt, jetzt erwecke ich meinen Geist in euch, sodass ihr es tun könnt. Es ist mein Geist, der dies jetzt in der kommenden Stunde bewirkt, um auszuführen, was ich über die Erde bringen will. Ich will es tun, bevor ich alle meine vorangekündigten großen Gerichte über die Erde kommen lasse, spricht Jeschua HaMashiach, euer Herr und Erlöser. Amen, Amen. Es ist er, er macht's. Bruder, Schwester, bereit dich darauf vor. Sei nicht gegenüber dem Ruf Gottes gleichgültig. Er will immer noch gebeten sein. Denkt an Jesaja, wo die Stelle steht. Wen will ich senden? Wer will für mich gehen? Und dann kam Jesaja, der Prophet. Er hat immer noch gefragt, warum? Gott ist höflich. Er ist höflich, er ist ein Gentleman. Er fragt dich. Und dann hat er sich angesprochen gefühlt, sagt der Herr, sende mich. Der hat es ja wohl gewusst, ich kann es nicht. Und dann kam ein Engel mit einer feurigen Kohle, berührte seine Lippen und sagte, sei rein. Heute haben wir das Blut Christi von Golgatha, was immer noch lebt. Der Altar ist am Himmel, der ist im Himmel. Und das Blut lebt. Das Blut lebt. Das ist nicht tot. Das ist nicht eingetrocknet, wie bei einer Leiche. Und stinkt. Es lebt. Der Herr lebt. Das Blut lebt. Der Räucheraltar im Himmel ist immer noch da. Das müssen wir uns ganz bewusst werden. Es ist nicht mehr so wie früher. Und ich komme mit euch jetzt dahin. Zweiter Mose 30, 1 bis 9. Ich nenne die Botschaft die Stunde des Räucherns vor Gott und die Gebetsschalen. Da steht, was damals der Herr gesagt hat, die Kopie, die auf der Erde errichtet wurde. Und du sollst einen Altar anfertigen, um Räucherwerk darauf zu räuchern, aus Akazienholz sollst du ihn machen. Und er beschrieb ihn. Ich will das nicht alles, es dauert sonst zu lang, aber es steht hier drin. Und dann heißt jetzt hier, und Aaron, er war ja der Priester. Er war ja, Mose war Gott für Aaron, aber Aaron hatte er zum Priester gesetzt, zum Hohepriester. Und Aaron soll wohlriechendes Räucherwerk auf ihm räuchern. Morgen für morgen, wenn er die Lampen zurichtet, soll er es räuchern. Und auch wenn Aaron zur Abendzeit die Lampen zurichtet, soll er es räuchern. Und jetzt die Aussage, es soll ein beständiges, konstantes Räucherwerk sein vor dem Herrn bei euren künftigen Geschlechtern. Und ihr sollt kein fremdes Räucherwerk auf ihm darbringen, kein Brandopfer, kein Speisopfer, ihr sollt kein Trankopfer auf ihm ausgießen, aber einmal im Jahr soll Aaron auf seinen Hörnern Sühnung erwirken. Mit dem Blut des Sündopfers der Versöhnung soll er einmal darauf Sühnung erwirken für eure Geschlechter. Er ist dem Herrn hochheilig. Und jetzt gehen wir zu dem Räucherwerk selber. Es war der Räucheraltar. Und da wurde genau beschrieben, aus was das Räucherwerk hergestellt werden sollte. Und das steht in 2. Mose 30, 34, 38. Und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Spezerei, Harz, Räucherglaue und Galbanum, wohlriechendes Gewürz und reinen Weihrauch zu gleichen Teilen, und bereite Räucherwerk daraus nach der Kunst des Salbenbereiters, gemischt, gesalzen, rein und heilig. Und zerreibe etwas davon ganz fein und lege etwas davon vor das Zeugnis in die Stiftshütte, wo ich mit dir zusammenkommen will. Hört gut zu jetzt das Wort. Wir haben das irgendwann schon mal gelesen, aber jetzt in Bezug macht es der Heilige Geist lebendig. Warum denn? Warum denn das Ganze alles? Das steht, und lege etwas davon vor das Zeugnis in der Stiftshütte, wo, und darum geht es jetzt, dieser Satz, wo ich mit dir zusammenkommen will. Was will denn Gott? Er will mit dir und mir zusammenkommen. Er will sich vereinigen im Gebet. Er will sich mit uns eins machen, dass er endlich unsere Gebete erhört. Er will seinen Geist in dir und mir reinlegen, so dass er unsere Gebete absegnen kann und sagen, ich erhöre. Wie oft haben wir Probleme gehabt mit den Bibelworten von Jesu im Neuen Testament. Alles, was ihr den Vater bittet, wird er euch geben, und es hat nie funktioniert bei uns. Wie viele haben dann enttäuscht aufgehört? Weil wir irgendwie keinen Durchbruch hatten, du mit deinem Sohn, ich mit meinem, mit all dem. Ist es nicht so? Wir haben gesagt, Herr, was stimmt denn da nicht? Ist denn Gott ein Lügner? Aber verstehen wir, was da schon drin steht? Das sind so die Geheimnisse, die wieder der Heilige Geist lebendig machen will, die in unserem Herzen aufblitzen müssen. Da, wo ich mit dir zusammenkommen will, das ist die Botschaft, die dahinter steht. Wenn wir beten in die Gemeinschaft mit Gott, sei Herr, du bist da. Einmal im neuen Bund ist mein Leib der Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist lebt in mir. Er hat uns versiegelt. Und er ist der Helfer, der Beistand, der Tröster, der Paraklet. Und es gibt den Geist des Gebets, haben wir gehört. Und er gibt uns neu den Geist des Gebets, dass wir beten, was Gott ihm wohlgefällig ist. Und wir werden da noch weiter reinkommen. Und das sind die Abgesonderten für Gott. Gott macht da einen Unterschied. Es gibt, ich habe mit euch mal darüber geredet. In diesem Punkt gibt es einen großen Unterschied von dem, der ab und zu mal betet, sich ab und zu mal Gott naht, ab und zu mal, je nachdem, wie Lust und Laune hat, und die sich ihm ständig nahen. Wir werden das dann auch noch hören. Das ist sehr, sehr wichtig. Und was das Räucherwerk betrifft, Vers 37, das du bereiten sollst, so sollt ihr in der gleichen Zusammensetzung für euch selbst keines machen, sondern es sollt ihr heilig sein für den Herrn. Wer es nachmacht, um daran zu riechen, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Also das war alles für den Herrn. Und wir haben vorhin gelesen, dass hier steht in Offenbarung 5, Offenbarung 8, dass da ein Engel kam, an den Altar trat, an den Räucheraltar mit dem Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf den goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen vor der Hand des Engels hinauf zu Gott. Das heißt, Gott will es ihm ein Wohlgeruch. Er will, dass unsere Gebete ihm wohl, dass er es erhören kann. Wir brauchen das in der Endzeit. Und wir kommen dann auch noch darauf, es gibt sehr viele Bibelstellen im Neuen Testament, wo Gott eingreift. Und wir werden dann auch überhaupt in den nächsten Wochen über dieses Thema mehr hören. Und jetzt kommen wir zu etwas, was ihr alle kennt, aber nicht in diesem Zusammenhang. Das ist also kein Hochmut von mir, weil mir ging es nicht anders. Mir ging es nicht anders. Das Thema ist die Stunde des Räucherns. Die Stunde des Gebets mit den Gebetsschalen. Und da kommen wir hier in Lukas 1,8. Es geschah aber, und zwar Zacharias. Ihr kennt die Story alle, aber nicht in den Zusammenhang. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete. Es ist ein priesterlicher Dienst. Ein priesterlicher Dienst ist es. Und wir sind Priester Gottes. 1. Petrus steht ganz klar drin, lasst euch aufbauen als ein geistliches Haus, eine geistliche Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen vor Gott. Das war damals im Alten Bund ganz klar, da waren die Priester, aber das hat sich im Neuen Testament insofern, es gab eine Änderung, aber denken wir daran, da war noch der Vorhang da vor dem Allerheiligsten. Da war der Vorhang da, da durften die ohne Heiligung, ohne andere Kleider, leinene Kleider und so weiter, die durften gar nicht rein. Darum hatten die auch unten an den Rocksäumen Glöckchen. Warum die Glöckchen? Ganz einfach, das war eine Ordnung vor Gott, dass wenn einer unrein reinkam, der starb. Und dann, wenn das Glöckchen nicht mehr gebimmelt hat, wusste man, da ist was passiert. So heilig, so abgesondert war Gott. Und darum legt auch der Herr heute bei uns den Finger immer wieder auf Heiligung. Das heißt, sondert euch ab. Auch aus den Herzen darf da nichts kommen. So viele Gebete werden nicht erhört, weil wir nebenbei schimpfen, fluchen, alles Mögliche machen, was Gott nicht wohlgefällig ist. Es steht doch in der Bibel drin, keiner von uns ist unfehlbar, aber es steht auch drin, lasst nicht den Zorn am Tag, die Sonne untergehen über euren Zorn. Der Herr weiß es, aber wir sollen vorsichtig sein, damit Gott unsere Gebete erhören kann. Da kam also der Zacharias. Und der Zacharias, der hat so lange gebetet, die waren beide vorgerückt. Im Alter. Hatten kein Kind. Es war kein Segen damals, wenn man keine Kinder bekam. Er hat gebetet und gebetet. Scheinbar hat Gott nicht erhört. Aber wo hat er hier gebetet vor allen Dingen? Und jetzt sehen wir mal hin, was passiert ist. Da traf ihn nach Priesterdienst der Brauch. Also es gab, was heißt ein Brauch? Es war eine Ordnung. Zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam. Da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, wurde damals ausgelost, das in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge, jetzt hört das, wo war die Menge? Damals war noch so, der Priester war heilig, abgesondert dafür für den Dienst, der musste sich auch heiligen. Er durfte nicht unrein reingehen. Und jetzt draußen war die ganze Menge. Das heißt, alle anderen Gläubigen, die waren nicht im Tempel, die waren außerhalb des Vorhangs. Halleluja, der Vorhang ist zerrissen, es gibt kein Außerhalb mehr. Das ist die gute Botschaft. Was damals bei Zacharia war, hat der Herr jetzt den Vorhang niedergerissen. Wir dürfen alle hineinkommen zum Räuchern. Wir dürfen alle hinein zum Räuchern in die Gegenwart Gottes. Und wissen, da sind die Gebetsschalen. Da kommen meine Gebete drauf. Und der Herr hat damals gesagt, in den einen Gleichnis, wir sollen doch unser Geld oben auf der himmlischen Bank einlegen. Und so hat der Herr auch damals gesagt zu mir, wie ich die Broschüre, wie er mir diktiert hat, sage ihnen und schreibe das nieder, ihr sollt genauso eure Gebete auf der himmlischen Bank einzahlen und sie nicht durch Unglauben abheben. Und wir machen es. Allzu lange habe ich gebetet. Und dann zweifeln wir wieder, weil wir auf das Sichtbare schauen und Gott kann die Gebete nicht erhören. Unser Gebetskonto ist ständig leer. Die Gebetsschalen oben sind leer. Was soll denn der Engel mit dem Räucherwerk, wenn wir alles durch Zweifel abheben? Der Herr sagt, bleib doch dran und erkennt, was ich getan habe. Ich habe einen neuen Bund getan. Einen vollkommen neuen Bund. Aber das Original ist im Himmel. So wie Jesus unser Original im Himmel ist, sollen wir jetzt dorthin gehen. Warum in den Himmel? Der Herr sagt, ihr seid von oben. Euer Geist ist von oben. Die neue Kreatur in uns ist von oben. Ihr seid nicht von dieser Welt. Sagt die Bibel, ihr seid nicht von dieser Welt, ihr seid Gäste dieser Welt, ihr seid Fremdlinge dieser Welt. Verstehen wir, wir brauchen dieses erneuerte Bewusstsein. Meine Heimat ist der Himmel. Mann für Mann ist darin geboren. Steht drin Psalm 87. Darum darf ich auch hinzutreten zum Thron der Gnade um Barmherzigkeit und Gnade zu empfangen, zur rechtzeitigen Hilfe. Gott will das. Darum müssen wir wieder unsere Position einnehmen. Die Position vor Gott oben, in der Gemeinschaft mit ihm, vor dem Schalen des Gebets mit ihm. Danke, Herr, ich legte meine Kinder, ich legte das Problem hin, ich legte das hin, dass Gott erhören kann, mich mit ihm eins machen. Und hier sehen wir dann die Auswirkung, an die Zacharias selber nicht geglaubt hat, obwohl er Priester war und er wusste das. Und die ganze Menge des Volkes, ich gehe zurück zum Text, betete draußen zur Stunde des Räucherns. Es gab also die Stunde des Räucherns, waren feste Stunden. Aber sehen wir, das sagt jetzt im Neuen Bund nicht mehr der Herr, in dem so, ihr müsst dann und dann von A und bis B beten, sondern jetzt möchte er, dass wir freiwillig, freimütig zu ihm Zugang haben, mit Freudigkeit zum Thron der Gnade, mit großer Freimut. Immer wenn wir vor ihm kommen. Und durch die Gabe des Sprachengebets können wir ständig mit Gott kommunizieren, ständig anbeten. Und jetzt, wir sehen, da betet die ganze Menge des Volkes draußen zur Stunde des Räucherns. Und jetzt geschah etwas. Plötzlich erschien ihm, Zacharias, ein Engel des Herrn, der stand zu Rechten des Räucheraltars. Gehen wir doch zurück wieder jetzt, was ich gerade vorhin vorgelesen habe, der Engel, der vor dem Räucheraltar stand. Offenbarung, habe ich vorhin gelesen. Offenbarung 5, Offenbarung 8. Und ein anderer Engel kam, trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und hier lesen wir dasselbe. Ist doch interessant. Ist doch interessant. Und der Engel stand zu Rechten des Räucheraltars. Und wir wissen dann, wer der Engel war. Und er sagte, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Wir brauchen das. Wir brauchen Gebetserhörung. Brauchst du Gebetserhörung oder nicht?
Ja.
Und Gott fängt doch an. Du hast mir geschrieben wegen deinem Mann und wegen anderen. Wir müssen aber dranbleiben, weil die noch schwach sind. Die Pflanzen sind schwach. Wir müssen dranbleiben. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir geben viel zu früh auf und denken, okay, wir strecken jetzt die Füße, das geht. Es geht nicht. Wir müssen dranbleiben, weil es einen Kampf gibt im Himmel. Und den gibt es auch auf der Erde. Die Engel kämpfen, wir kämpfen, die Engel kämpfen. Es entstand ein Kampf im Himmel. Und wenn wir aufgeben frühzeitig, dann geht das uns verloren. Und darum heißt es, werdet nicht müde. Der Herr gibt uns die neue Kraft dazu. Und darum ist diese Bereitstellung, und ich habe gesagt, Herr, damals hast du es mir hineingelegt, du hast meinen Namen gegeben, heißt beständig, konstant, immer fließend, Ethan auf Hebräisch. Ich will euch was sagen, ich habe immer gebetet, Herr, ich will konstant dir dienen, konstant mein Leben lang. Ich war vorher total im Dreck, ich war in der Finsternis, ich war in der Hölle gewesen, aber ich will dir konstant dienen, solange ich lebe. Und das ist mein Wunsch, egal wie alt ich werde. Ich habe schon gesagt, Herr, ich will uralt werden. Bis zur letzten Stunde will ich dir dienen. So oder so, ihr lacht, aber das wünsche ich mir. Das darf ich mir wünschen.
Ja.
Weißt du warum? Warum will ich uralt werden? Nur wegen mir? Weil es mir so schön auf der Erde gefällt? Nein, um Segen zu sein. Um ein Segen zu sein. Das ist meine Motivation. Ihr Lieben, das ist meine Motivation. Der Herr kennt mein Herz. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen Johannes geben und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten. Viele werden sich über seine Geburt freuen. Und dann heißt es weiter, er wird groß sein vor dem Herrn, weinstarkes Getränk wird er nicht trinken, mit Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon vom Mutterleib an. Und dann wissen wir, er sprach noch weiter über ihn. Über den Dienst von Johannes. Und Zacharias sprach dann zu dem Engel, woran soll ich das erkennen, denn ich bin ein alter Mann. Er schaut auf seine Schwachheit. Sehen wir jetzt, das ist doch das Problem. Wir schauen zu sehr auf unsere Schwachheiten. Da zwickt's und da zwickt's. Da bin es, ich bin im Rollstuhl oder das. Kein Hindernis, solange du beten kannst. Kein Hindernis. Sag, Herr, verlängere mir mein Leben, verlängere mir meine Tage, dass ich dir dienen kann. Ich will nicht sagen wie Zacharias, ich bin alt und schwach und da zwackt's und da zwackt's und da muss ich was nehmen. Wir gehen da durch, das stimmt. Und wir mussten auffedern lassen, uns in ärztliche Behandlung gehen. Und jetzt erleben wir, wie ich dranbleibe am Gebet, dass ständig jetzt die Untersuchungen bei meiner Frau mit dem Krebs positiv sind. Dass sie in dem Sinn positiv sind, was die Heilung betrifft. Und darum, ich habe gestern gesagt zu meiner Frau und heute früh, wir gehen beide so lange ins Krankenhaus, dass die jahrelang feststellen, da ist in Ordnung, da ist in Ordnung, da ist in Ordnung, dass Gott ihnen dadurch ein Zeugnis gibt. Ich bin der Arzt, der da heilt. Ihr seid mit euren Latein am Ende, ihr konntet gewisse Dinge machen, ich konnte euch gebrauchen. Aber jetzt, dass sie sagen, das ist die Hand Gottes. Wie denkt die Geschichte bei Mose? Wo die Zauberer Jannes und Jandres alles gesagt haben bis hierher. Aber das ist die Hand Gottes. Das wollen wir erleben. Aber was müssen wir? Dranbleiben. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und dann sagte, weil du nicht geglaubt hast, wirst du stumm sein. Weil du nicht geglaubt hast, bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden soll. Ihr Lieben, es ist so wichtig zu erkennen, wozu das alles ist, warum wir diese Schalen des Gebets brauchen, warum Gott es überhaupt macht, weil er einen Sinn hat. Und es muss uns bewusst sein, dass deine und meine Gebete zusammen mit dem Räucherwerk nicht hier mehr auf der Erde, nicht mehr hier zusammen gemixt. Ach, ich denke da gerade dran, man hat mir dann aus Israel auch Salböl mitgebracht, das und das extra speziell. Aber wenn ich dann Geschwister salb und das Salböl ist gewürzt mit manchen Dingen, ich weiß nicht, was drin ist, dann können sie das nicht trinken. Ich nehme immer noch Olivenöl. Wenn ich sage, salb dein Magen, trink davon. Das ist normales, unverfälschtes. Aber stell dir vor, du nimmst dann bestimmte Gewürze mit rein, die dir nicht bekommen. Also, der Herr sagt, vorsichtig mit all dem. Darum bleib bei dem Natürlichen. Aber hier, das, was die Engel um zusammenmixen, das ist vor Gott angenehm. Das brauchen wir nicht. Unsere Sache ist nur, unsere Gebete auf den Gebetsschalen hinaufzubringen und wissen und bitten, Herr, sende deinen Engel, dass er Räucherwerk zu unseren Gebeten gibt, dass er sie erhöht. Und jetzt möchte ich mit euch in diesem Zusammenhang etwas Neues dass wir gehen. Es handelt das Thema Gebet. Wir werden das in nächster Zeit vermehrt tun, weil ich habe diesen Auftrag. Das soll wieder lebendig werden in uns. Und zwar, das heißt, entdecke das synchrone Gebet. Was heißt synchron? Das Wort synchron bedeutet gleichzeitig, während, sogleich, parallel laufend, gleichlaufend. Synchrone Gebet heißt, noch während wir beten, handelt Gott dazu. Wow! Wer hat es schon mal erlebt? Wer hat es von euch schon mal erlebt? Aha. Also erinnert euch, es gibt so etwas, noch während wir beten, antwortet Gott. Das hat mit dem Ersten zu tun, mit unserer Verbindung mit Gott. Wir müssen zu Gott gehen, wenn wir was wollen. Und dann passiert es, weil er dich und mich kennt, geschieht etwas. Er kann sich auf dich und mich verlassen. Wir sind schwach, wir gehen durch Schwachheiten. Aber dann kommt der Feind, wie bei Hiob. Wir können geprüft werden bis aufs Fleisch, mit allen möglichen. Aber wir lassen nicht nach. Wir sagen, nein, Herr, wir überwinden durch dich. Egal, wo wir durchgehen, ob wir zum Arzt müssen oder da. Ich bin jahrelang nicht gegangen, Jahrzehnte nicht. Aber jetzt muss ich dahin. Ich halte an dir fest, weil du bist treu. Du kannst dich nicht ändern. Kommen wir zu Daniel 29, 23. Das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen. Daniel 9, 20, Vers 23. Und das heißt es, noch während ich redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinen Gott brachte, ja während ich noch redete und betete, während. Gleichzeitig, parallel, geschah etwas, rührte mich Gabriel an, der Mann Gabriel, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war. Also Erschöpfung kannte der auch. Aber der Herr gibt den Müden neuen Kraft. Ich habe das auch gesagt die Tage, Herr, ich bin körperlich müde. Ich war in Stress. Sag, gib mir jetzt die Kraft, ich muss noch beten, ich will treu sein. Gib mir die Kraft. Da habe ich mich hingesetzt. Die Beine waren schwach, aber ich habe gebetet, dann bin ich wieder aufgestanden, Schuhe ausgezogen, barfuß rumgelaufen, immer hin und her. Ich habe gelernt, beim Beten hin und her zu laufen, meine Hände zu bewegen, mich zu bewegen. Und dann gingen die Schmerzen weg. Das ist sehr, sehr wichtig. Und er unterwies mich und redete mit mir. Und das ist sehr wichtig, was er sagte. Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort. Und ich bin gekommen, es dir zu verkünden. Denn du bist ein vielgeliebter Mann. Und sehen wir, und jetzt kommt es, wo wir hineingehen in Daniel 10, 10, 13. Da sehen wir etwas, was Gott uns zeigen will. Das hat bis heute nicht aufgehört. Wir sind in einem endzeitlichen Kampf. Wir kämpfen, die Engel kämpfen. Und da war er wieder im Gebet und da heißt es, und siehe, eine Hand rührte mich an, dass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, achte doch auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede. Nimm deine Stellung ein. Und er sagt es zu dir und zu mir. Nimm deine Stellung ein. Er sagt zu mir, Dieter, nimm deine Stellung ein. Er sagt zu dir, Claudia, nimm deine Stellung ein. Egal wie du heißt, nimm deine Stellung ein. Jünglinge ermüden und ermatten, aber auf dir auf den Herrn Hand kriege neue Kraft. Von wem? Von dem, der die Kraft gibt. Denn der Herr wird euch stärken und kräftigen. Dass ihr nicht stolpert, dass ihr nicht fallt. Das ist wirklich wahr. Für was gibt er denn die Kraft? Damit wir ihm dienen können? Dafür. Nicht um die Disco zu gehen, wo ja keiner mehr von uns gehen will. Oder das Tanzbein schwingen. Gott hat nichts gegen eine Grillparty, sage ich euch. Aber wenn wir den Herrn dienen und zur Priorität Nummer 1 machen, gibt er uns immer wieder neue Kraft. Darum habe ich gesagt, ich will alt werden. Sag, Herr, ich will mit den Pfunden wuchern, die du mir gegeben hast. Und jetzt kommt das, wo wir wirklich sehen, das sind Dinge da, das müssen wir erstmal erleben, was da war. Da hat doch der Daniel gebetet. Er hat gebetet und gebetet, bis er kraftlos gewesen war. Und jetzt, und so geht es uns oft auch. Wir beten und beten eine Zeit lang und sagen, Herr, warum kriegen wir keine Antwort? Was ist denn los? Was mache ich alles falsch? Und jetzt kommt eine wichtige Passage, die wir nicht übersehen dürfen. Du denkst gar nicht dran, dass es möglich sein könnte. Ist aber. Und jetzt sagt der Gabriel, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast zu verstehen, hast dich gedemütigt vor deinem Gott, sind bereits deine Gebete erhört worden. Wow! Die sind erhört worden und er hat es dann noch nicht erlebt. Ja, warum denn? Jetzt kommt die Antwort. Das ist der Hammer. Warum? Weil die Engel auch im Kampf sind. Da gibt es Situationen, dass Gott selbst die Engel nicht mal gleich senden kann, weil sie selber im Kampf sind. Das steht nämlich hier. Das steht hier, in Vers 20. Denn von dem ersten Tag an sind deine Worte erhört worden und ich bin jetzt gekommen um deine Worte willen. Aber, was hat es verzögert? Es gibt Verzögerungen. Es gibt Verzögerungen. Der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage, 3 Wochen, 3 × 7 = 21, lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Engelfürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Da denken wir oft gar nicht dran. Verstehst du, was Gott uns jetzt sagen will? Du betest und betest und der Teufel sagt, hör doch auf mit deinem Gesuße und Gejaule, das bringt alles nichts bei Gott, Gott hat dein Gebet verworfen. Und dann glauben wir es auch noch. Dabei könnte es so sein, könnte es nicht so sein, dass die Engel im Kampf sind. Steht es auch nicht im Neuen Testament? Steht es nicht drin im Buch der Offenbarung, dass wir einen gewaltigen Kampf haben? Dass auch Engel bedrängt sind, dass sie untereinander helfen? Darum sagt auch Gott zu uns, betet füreinander. Das Gebet des Gerechten vermag viel, aber er sagt auch in einer anderen Stelle, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Wow. Interessant ist eben, dass Gott sehr wohl das aufrichtige Gebet Daniels vom ersten Tag, wo er sich gedemütigt hat, erhörte. Aber die Antwort erhielt er 21 Tage später. Wir sehen also diesen gewaltigen Kampf, der da ist, dass eben nicht nur Kinder Gottes im geistlichen Kampf wieder die Finsternismächte, die Lügenmächte der Bosheit stehen, sondern ebenso himmlische Heerscharen, und das nimmt am Ende noch mehr zu. Gib nicht auf, bleib dran. Auch wenn du nicht gleich die Antwort gibst, will Gott zu uns sagen. Jesus sagt in Markus 11, 24, darum sage ich euch, alles was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Ich bin ganz ehrlich, ich habe Jahre gebetet, aber diese, die Bibelstelle, die ist mir irgendwo mal verloren gegangen. Dass tatsächlich doch der Herr vom ersten Tag, wenn wir beten, wenn wir ihm gehören, und wir sind Beter und Fürbitter, dass wir vergessen, dass einfach die Engel auch im Kampf sind. Dass sie für uns kämpfen, sie kommen uns zur Hilfe. Es steht im Hebräerbrief, er macht seine Diener zu einer Feuerflamme. Die Engel, um unsretwillen, die kämpfen für uns mit. Wir brauchen nicht Befehl geben, das macht Gott, aber die sind da. Gib nicht auf, Gott ist mit dir. Und darum war dieses synchrone Gebet, war auch bei Elisa der Fall. 2. Könige 6, 14, 23. Das war die Geschichte mit dem König von Aram, gegen die Herrscher Gottes. Sehr interessant. Da lagert sich Aram her, da wo Elisa war, weil der hat einfach von Gott alles erfahren. Er wollte ihn gefangen nehmen. Und da schickt er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes, der ja nicht gesalbt war, der ja einfach nicht wiedergeboren war, der ja keinen Draht zu Gott hatte, er bekam Angst und er sah, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu Elisa, oh weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Aber Elisa kannte seinen Gott. Woher kannte Elisa seinen Gott? Er war ein Diener Elias gewesen. Er hatte von Elia gelernt, auf Gott zu vertrauen. Darum ist wichtig, weißt du, wenn du, wo du dir deine Freunde suchen sollst? Such sie bei denen Männern und Frauen Gottes, die wirklich mit Gott gehen, und such sie nicht bei denen, die nicht mit Gott gehen. Weil das musst du merken, und das ist ein Trick Satans. Es heißt, wir sollen alle eins sein, ja. Aber es gibt welche im Leib Christi, die sagen, ach lass nur, komm, du bist mein Dorn im Auge, du betest so viel, du bist, komm, jetzt du mal feiern, jetzt du mal schön gemütlich, mir langt es in die Gemeinde zu gehen, mir langen die Gottesdienste, komm, aber du bist der, komm. Weißt du, wer da dahinter steht? Wer dich darunter ziehen will? Das ist eine Lektion für uns. Elisa wandelte mit Elia und beobachtete Elia. Egal, was sie über dich sagen, geh nicht mit denen, die dich runterziehen. Bloß damit du bei ihnen gut angesehen bist. Bloß, dass sie dich mögen. Das will der Teufel nicht. Und da sprach Elisa zu ihm, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind. Und Elisa betete, und es ist synchron. Herr, öffne ihnen die Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah den Berg voller feuriger Ross im Wagen, die Heerscharen des Herrn um Elisa her. Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa nochmal. Auch das war synchron. Und sprach, Herr, schlage dieses Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit. Und ich will euch etwas sagen. Wir haben in der Bibel so viele Stellen, die synchron, wo Mose gebetet hat mit dem Stab, der zur Schlange wurde. Wo ich im Heilungsdienst, jeder Evangelist, der in den Dienst war, der hat gebetet mit den Kranken. Da wurden die Kranken gesund. Ich habe es gesehen. Das nennt man synchrones Gebet. Wo Gott gleichzeitig wirkt. Aber er tut es nicht immer, aber er tut es. Und Gott sagt, komm du hinein, ich habe was für dich bereitet. Wir müssen wieder neue Begeisterung bekommen, Lieben. Neue Begeisterung, dran zu bleiben, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Die Tage war ich im Gebet für meinen Enkel, von meiner Tochter Hanna, der als Frühchen geboren wurde und so Probleme hatte. Und er hatte eine Blockade, eine Essblockade. Weil er eben so war alles so viel kaputt mit den Schläuchen drin. Und er hat die Flasche immer jedes Mal rausgebrochen. Meine Tochter hat nur noch geweint, die rief gar nicht mehr an. Sagt, ich kann es nicht mehr sehen, das Kind nimmt nicht zu. Das bricht alles raus, hatte eine Aversion gegen diese Flasche. Dann war sie bei einem Spezialisten und bei dem und dem. Und er sagt, ich sehe die Blockaden. Und er hat die Blockaden gelöst. Und dann ein Chiropraktiker. Und dann hinten nach sagt er, ja, ach, die können wieder zurückkommen. Na, gute Nacht. Dann habe ich gesagt, Herr, ich bin nicht damit einverstanden. Und da fing ich an, in den Gebetsdienst wieder reinzugehen. Und ich habe gesagt, so Vater, ich legte den kleinen Johann auf diesen Gebetsschein vor den Thron. Und ich lasse ihn dort nicht, du segnest ihn. Und ich heb in Jesu Namen alle Blockaden auf um seine Brust. Habe das Kind beim Namen genannt, habe gebetet. Wir haben einmal gebetet, zweimal gebetet. Und dann rief meine Tochter an, lachend und weinend, und sagt, ich bin so froh, er hat 180 Gramm getrunken und er hat's behalten. Danke, dass du gebetet hast, danke, dass du gebetet hast. Und Gott hat mich erinnert an eine Gabe, die er mir gegeben hat. Und wenn Gott Gaben gibt, dann nimmt er die nicht weg. Ich habe mit Aberhunderten bis Tausend oder noch mehr Menschen gebetet über den Rücken. Immer, egal welche Erkrankungen, X-Bein oder andere. Und Gott hat immer berührt, hat immer etwas bewirkt, genauso wie bei dir. Überall. Und habe gesagt, Hanna, jetzt geh hin. Du hast auch schon mit Leuten gebetet, die Füße wurden länger. Leg deine Hände auf den kleinen Johann. Und während du die auf die Johann hast, werde ich beten. Dann habe ich befohlen, dass das Rückgrat sich gerade stellt. Jeder Wirbel, da gibt es ja drei Bereiche hinten. Ja, oben, in der Mitte und unten. Dass alle Bereiche sich gerade strecken. Dass jeder Nerv, alles in seine richtige Position kommt. Da sagt sie, Papa, er streckt sich, er wird kerzengerade. Der hatte nämlich das Kiss-Syndrom. Und bei dem Kiss-Syndrom, das ist auch eine Deformation. Er konnte nicht gerade liegen. Und von da an konnte er wieder das Essen behalten. Gott hat synchron beim Gebet das Gebet erhört. Gott will uns Lektionen lernen, ihr Lieben, in der kommenden Stunde. Und wir werden die zusammen durchgehen. Und wir werden wieder diese Gebetsbroschüren durchgehen. Ich habe das alles wieder raus und habe das wieder jetzt gedruckt und bin dabei, um das wirklich zu machen. Wir müssen Nägel mit Köpfen machen, ihr Lieben. Und ich bin nicht einer, der nur gern was predigt, sondern einer, der es gerne tut. Und ihr Lieben, das ist sehr, sehr wichtig. Aber das motiviert mich ungemein. Und das ist sehr, sehr wichtig. Steht doch in der Schrift drin, noch ehe sie rufen, will ich antworten. Jesaja 65, 24. Das ist synchrones Gebet. Noch ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich sie erhören. Wir lesen das und oft gehen wir darüber hinweg, aber das funktioniert nicht bei mir. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns heute Lektionen gibst. Denk wie an die Geschichte von Hiskias, Krankheit und Heilung. Da war es genau dasselbe. Da kam der Prophet zu ihm und sagt, bestelle dein Haus, du sollst sterben. Hat irgendwas wieder, er hat ja manchmal gefehlt. Aber da geschah das und mit dem schließe ich dann. Da wandte er sein Angesicht gegen die Wand, betete und sagt, ach Herr, gedenke doch, dass ich dir immer treu war. Und ihr Lieben, daraufhin schickte er den Propheten zurück und sagt, du sollst leben. Ich schenke dir das Leben. Aber weißt du, um was es geht? Es geht um eine andere Sache, wo ich mit euch auch schon drüber gesprochen habe. Es geht um das Gedenkbuch von Malachi 3, 16 bis 18. Und da heißt es, da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben. Da wurde das Gedenkbuch von dem Hiskia vor Gott gebracht. Und es wurde in Erinnerung gebracht. Er hat ja gesagt, gedenke, gedenke, gedenke. Das ist für dich, Rolf, das ist für dich, Walter, das ist für uns alle. Wenn wir im Gebet bleiben, der Herr hat ein Gedenkbuch, das ist verbürgt im Himmel. Nicht nur ein Buch des Lebens oder ein Buch des Gerichts. Das Gericht ist nicht mehr für uns bestimmt. Herr hat ein Gedenkbuch und dann heißt es hier der Segen. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Und ihr werdet wiederum den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und der ihm nicht dient. Vater, wir danken dir dafür, Herr, dass du etwas tust im Land, dass du etwas tust in deinem Leib, dass du etwas tust bei uns. Vater, wir preisen dich, wir gehen durch Anfechtungen hindurch, wir gehen durch Bedrängnis hindurch, wir gehen durchs Wasser hindurch, wir mögen durch Feuer gehen, aber du bist bei uns und ich danke dir, dass du dein Wort segnest und dass du mit dieser Botschaft Menschen anzündest, Herzen anzündest, uns neu anzündest, Herr, dass wir begeistert sind von deiner Herrlichkeit, Herr, und du hast es getan, als die Jünger beteten, als sie geschlagen waren vorm Gericht und sind dann zurückgekommen, dann haben sie das Gebet gebetet und Gott hat es synchron erhört und sie sagten, Herr, sieh an ihr Thron, sieh an ihr Schreien, die Gottlosen beben und während sie gebetet haben, gib Freimut und Kühnheit zu reden, dein Wort, da erbebte die Städte, das heißt, Gott steht zu unserem Gebet. Halleluja. Halleluja. Amen. Herr, segne dein Wort, wir danken dir dafür. Amen. Amen. Halleluja.